Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Heute befrage ich die Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz von den Grünen, Anna Gallina. Ahoi Anna.
Ahoi.
Liebe Anna, es sind nur noch wenige Stunden bis zu der ersten großen Wahl, die bevorsteht, die Bundestagswahl. Mit welchem Gefühl gehst du denn da rein? Da geht es ja jetzt noch nicht genau um deine Person, aber zumindest ja um deine Partei.
Mit dem Gefühl, dass wir auf jeden Fall alles gegeben haben und alles auf die Straße gebracht haben und auch noch bringen werden in den allerletzten Stunden, dass wir, in so einer Phase leben, wo es schwieriger geworden ist, sich über Fakten und Wahrheiten zu verständigen und denen den Raum zu geben, den sie eigentlich bräuchten, so um zu echten Lösungen zu kommen, das muss ich schon sagen. Aber gut, die Zeiten sind schwierig und wir müssen uns denen trotzdem stellen.
Wenn man mit Senatorinnen und Senatoren über Berlin gesprochen hat, als die Koalition noch Bestand hatte, da kam eigentlich von jedem aus Hamburg, die könnten uns das mal sich in Hamburg hier angucken und dann also diese Streitereien und so weiter und so fort. Könnten die Bundesgrünen auch was vom grünen Wahlkampf hier in Hamburg lernen oder bist du so ganz glücklich, wie die das da so gemacht haben, da oben in Berlin?
Also ich habe großen Respekt davor, dass sie das in einer so kurzen Zeit gemacht haben. Also wir haben ja hier ganz langwierig sozusagen in Ruhe unsere Vorbereitungsprozesse gemacht und das stand da ja alles gar nicht zur Verfügung. Und das muss man ja irgendwie realistisch irgendwie gegeneinander stellen. Und ich finde, dass die Kampagne gut ist, die der Bund macht und dass Robert Habeck ja auch bei vielen Menschen tatsächlich sehr gut ankommt und auch nochmal so ein bisschen das Abziehbild, was sich vielleicht manche von den Grünen gemacht haben, ein bisschen bunter macht oder ein bisschen durcheinander wirbelt. Und das ist dann schon mal eine gute Grundlage, um wieder anders ins Gespräch zu kommen. Deswegen bin ich eigentlich ganz angetan.
Annalena Baerbock und Robert Habeck kommen gerne immer wieder nach Hamburg. Heute Nachmittag sind sie in der Fisch-Auktionshalle am Freitag. Gibt es dann da auch mal so einen Austausch? Also nur weil man ja in der gleichen Partei ist, auch Ministeraufgaben erfüllt wie du, ist das ja wahrscheinlich nicht so, dass man sich jeden Abend irgendwie das Mittagessen fotografiert oder jeden Abend das Abendessen fotografiert und rüberschickt oder sich sehr eng austauscht, oder? Wie oft hast du Kontakt zu der Bundesspitze?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Man hat natürlich, wenn so eigene Themen gerade höher im Kurs stehen, irgendwelche besonderen Ereignisse sind, hat man mehr Kontakt. Ich mache das aber auch manchmal, dass ich einfach mal eine nette Nachricht zwischendurch schicke. Ich auch weiß irgendwie, wie das ist, wenn man viel under pressure ist und das dann auch einfach mal schön ist, keine Kakophonie, was man noch alles besser hätte machen können oder irgendwie sowas zu bekommen, sondern auch einfach nur mal ein, hey, das fand ich richtig gut oder da warst du toll oder wie auch immer. Und ich habe auch nicht immer die Erwartung, dass das sofort eine Reaktion wiederum nach sich zieht, weil ich glaube, das müssen wir einfach sehen. Es sind Menschen, die noch gefragter sind als wir und sehr viele, sehr hohe Kommunikationsanforderungen haben. Und deswegen finde ich, ist es dann schon an uns, gerade in so einer Wahlkampfphase, sie da auch ein bisschen mit durchzutragen, über all die Anstrengungen hinweg.
So, und eine Woche später geht es dann auch für dich um die Wurst oder die Karotte, wie auch immer. Wie ist da so dein Gefühl, wenn du jetzt siehst, wie bist du selber positioniert, wie ist die Partei hier in der Stadt aufgestellt? Es war ja eigentlich ein bisschen langweilig, ne? Ich meine, Katharina Fegebank und Peter Tschentscher fahren wahrscheinlich sogar noch im Urlaub irgendwie zusammen. Das war ja schon so eine Kuschelei mit den beiden. Ich finde, jeder sehnt sich ja nach Ruhe und Frieden in der Politik. Also insofern sage ich das sehr überspitzt. Aber ich sag mal, von den Ansprüchen her ist es ja schon doch, war da nicht viel Dramaturgie drin, oder?
Wir haben, glaube ich, jetzt auch insgesamt eine starke Fokussierung auf diese großen Debatten im Bundestagswahlkampf gehabt. Das ist ja auch in Ordnung. Und dass wir in Hamburg nichts haben, was irgendwie ganz stark polarisiert, finde ich tatsächlich auch eher besser als schlechter. Ja? Und es geht dann hier eben häufig kleinteiliger um die Inhalte und um die Unterschiede. Und das finde ich eigentlich gut, weil das zeigt, wir unterhalten uns über Lösungen in der Sache und da haben wir durchaus unterschiedliche Prioritäten. Natürlich sind wir ambitionierter beim Thema Klimaschutz, natürlich sind wir ambitionierter bei der Verkehrswende und all diesen Fragen. Und ich finde auch, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Geflüchteten um, haben wir eine deutlichere Haltung, dass wir sie nicht zu Sündenböcken für soziale Krisen machen dürfen, die gar nicht auf sie zurückgehen. Also da gibt es schon Unterschiede in der Sache. Aber es gibt eben auch eine große Gemeinsamkeit und das nicht nur bei der Frage, wie sich die Stadt in die Zukunft entwickeln soll, sondern auch in der Frage des politischen Stils. Und das trägt einen dann eben auch durch so unruhige Zeiten. Und das finde ich wichtig, weil daran kann man sich ja auch als Bürgerinnen und Bürger so ein bisschen festhalten.
Und dann habe ich von diesem Kuschelwahlkampf erzählt und auf einmal kommt Peter Tschentscher diese Woche um die Ecke, weil er die Wahlumfragen gelesen hat und sich gedacht hat, naja, die Grünen kriegen dann eine Behörde weniger. Was hältst du denn von so einer Schärfe, schon vor den Koalitionsverhandlungen sowas zu fordern, und fühlst du dich in irgendeiner Form bedroht, weil ihr habt jetzt 4 Behörden, die Grünen, und wenn eine weniger ist, ist die Chance ja also schon mal gleich verteilt bei 25%, dass du deinen Job verlierst.
Ja, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln darüber, weil ich das einen völlig seltsamen Zeitpunkt finde, solche Ansagen zu machen. Ich fand es auch nicht besonders souverän. Ich glaube, jetzt geht es immer noch in diesem Wahlkampf um das, was uns inhaltlich unterscheidet. Und dann kriegen wir alle ein mehr oder weniger starkes Votum und dann setzen wir uns zusammen. Und auch dann redet man nach meiner Erfahrung erstmal sehr lange über Inhalte in einer Koalition und am Ende redet man dann darüber, in welchen Bereichen wer Verantwortung übernimmt. Und wir haben als Grüne eine gute Bilanz in all den Behörden, in denen wir vertreten waren in dieser Legislatur, und natürlich auch den Anspruch, mindestens genauso stark in der nächsten Koalition vertreten zu sein. Dafür werben wir jetzt erstmal. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man erstmal über Inhalte redet und sich erstmal ein Votum abholt, bevor man anfängt, irgendwas zu verteilen.
Aber mindestens einen Senator oder Senatorin in einer Neubesetzung wird es geben, die Umweltbehörde. Jens Kerstan geht in wohlverdienten Ruhestand. Das heißt, es wäre doch eigentlich einfach, da muss man sich irgendwie keinen Senator suchen und gibt den dann der SPD das, was sie haben wollen, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir als Grüne für die Themen Umwelt und Energie stehen, dafür auch gewählt werden. Und das ist ja auch deshalb eine positive Zuschreibung für diese Regierungskoalition gibt, weil wir den Klimaschutz so weit vorangebracht haben. Und da haben wir die höchsten Kompetenzwerte. Insofern haben wir da gar keinen Impuls, irgendwelchen Bedürfnissen anderer nachzugeben, sondern wollen das natürlich auch in diesem Bereich weiter gestalten.
Also sind die Chancen, dass du deinen Job verlierst, im Grunde nach eigener Aussage jetzt schon bei 33,3%, weil jetzt dann nur noch ja Wissenschaft, Justiz und Verkehr zur Diskussion stehen.
Ich weiß gar nicht, wo du das hernimmst irgendwie, dass das eine berechtigte Ableitung aus möglichen Wahlergebnissen ist. Ich sehe das gar nicht.
Ich habe ja nur unseren Bürgermeister zitiert.
Ja, genau. Aber wir stehen in den Umfragen ja nun beidseitig so da, dass wir ein bisschen unter der Situation und dem Auseinanderbrechen der Ampel etwas abgeben. Aber das betrifft beide gleichermaßen. Und insofern glaube ich, dass sich an der Grundverteilung da gar nichts ändern muss.
Wir haben ja über die Wahlen schon gesprochen. Ich denke, dein Sonntag in einer Woche sieht ein bisschen anders aus als der jetzt an diesem Sonntag. Wie sieht er denn aus? Gibt es so Rituale, auch die du dir vielleicht schon, bevor du Politikerin geworden bist, angewöhnt hast? Also ich hasse Briefwahl. Ich musste es ein, zweimal machen, aber ich möchte in das Wahllokal, ich möchte mir die Leute angucken und so weiter, einen kurzen Schnack halten, und vor allen Dingen gehe ich da einigermaßen gut gekleidet sogar hin. Also immer ein schönes Hemd und so. Also hast du sowas auch, oder bin ich da jetzt der Einzige von uns beiden, der sich da Gedanken macht?
Ja, dir ist ja eigentlich alles zu harmonisch im Hamburger Wahlkampf, aber ich muss jetzt sagen, ich bin da mit dir total auf einer Linie, weil mir geht das auch so. Für mich ist das so ein ganz wertvoller Moment, war es auch schon, bevor ich selber Berufspolitikerin war. Ja, es hat für mich eine hohe Wertigkeit, so eine Entscheidung mittreffen zu dürfen und Menschen ein Votum dafür zu geben, danach eine allgemein verbindliche Entscheidung für uns alle zu treffen. Und deswegen mache ich das genauso. Ich frühstücke schön und ziehe mich vernünftig an und mache mich sozusagen zurecht und gehe dann ins Wahllokal und freue mich immer schon ganz wahnsinnig auf dem Weg dahin. Und dann freue ich mich über die Leute, die da sind und so engagiert das irgendwie durchführen, ja, ehrenamtlich. Und so ist das dann. Und manchmal kommt natürlich jetzt noch hinzu, dass einen dann auch Leute ansprechen und sagen, ich habe sie gerade gewählt. Das ist natürlich auch eine total schöne Erfahrung, die man dann macht. Und es gibt nette Gespräche hier und da und dort, ja, und dann bereitet man sich auf die Wahlparty vor.
Ja.
Und dann geht man dahin.
Okay.
Und wir haben vor, dann richtig zu feiern.
Und du gehst davon aus, Wahlpartys haben ja so auch ein bisschen was Schicksalhaftes, wenn man jetzt zum Beispiel an die US-Wahl denkt, wo Kamala Harris eigentlich nur einen Angestellten nach vorne geschickt hat und gesagt, fällt alles aus irgendwie, weil sie verloren hatte. Sowas wird es bei euch aber nicht geben, weil ihr seid relativ stabil in den, zumindest in Wahlumfragen. Ich meine, was das bedeutet, weiß immer noch keiner. Es ist so lustig, dass viele Leute sehr viel Geld mit so einer Glaskugelschauerei irgendwie verdienen, oder? Also wie oft guckst du in die Umfragen rein? Bist du ein bisschen wie so ein Fernsehmoderator, der morgens in die Quoten reinguckt? Oder?
Nee, ich finde, das macht einen so ein bisschen huschig, wenn man das macht. Und ich bin mehr dafür, sozusagen im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn man in der Auseinandersetzung im Wahlkampf ist, auf der Straße und so, auch dabei zu bleiben und bei dem, also bei der Begegnung sozusagen zu bleiben. Und natürlich guckt man so auf die Trends, ne? Also was manifestiert sich irgendwas? Das mache ich natürlich auch. Lebt ja nicht im luftleeren Raum und versucht dann auch zu antizipieren, was bedeutet das für bestimmte Konstellationen. Und Politik ist auch viel Vorbereitung. Also muss man sich dann ja auch überlegen, wie geht man mit bestimmten Situationen um? Was braucht es dann dafür? Aber im Großen und Ganzen jetzt sich davon täglich Kirre machen zu lassen, davon halte ich nichts. Also diese Wasserstände.
Es wird ja gerade immer wieder darüber gesprochen, über strategische Wahlen und strategische Wählerstimmen. Hast du jemals irgendjemanden anderen gewählt als einen grünen Politiker in deinem Leben? Weil du vielleicht gesagt hast, auch den mag ich, der ist sympathisch, oder ich gebe dem jetzt eine Stimme, weil das vielleicht irgendwie gut wäre am Ende.
Also ich habe schon zu Zeiten, in denen die Grünen noch deutlich kleiner waren und sich dann, und ich glaube ich auch damals noch nicht mal Mitglied war, muss man fairerweise sagen, schon mal überlegt, wie hilft man, also wie kann man sich dann noch entscheiden, wenn es um die konkreten Wahlkreiskandidaten geht. Bei der Bürgerschaftswahl ist es ja hier ein bisschen anders. Da braucht man das gar nicht unbedingt machen, weil wir ja auch hier mehrere Mandate sozusagen pro Wahlkreis haben. Also das ist da nicht so exklusiv. Insofern kann man da sozusagen einfach auch bei seiner Parteilinie bleiben. Dafür werbe ich natürlich in diesem Wahlkampf auch immer, dass man alle Stimmen den Grünen gibt. Das finde ich auch im Grundsatz richtig und wichtig. Es kann Situationen geben, in denen man vielleicht strategisch wählen sollte. Ich glaube nicht, dass wir gerade eine solche Situation haben.
Ja. Na gut, wir gucken mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir alle animiert haben, wählen zu gehen. Denn egal ob Briefwahl oder persönlich hingehen, es ist einfach eine ganz wichtige Geschichte. Aber ich denke, dass wir das unseren Hörerinnen und Hörern nicht nochmal schmackhaft machen müssen. Hast du eigentlich mal den Wahlomat gemacht?
Nee, ich habe den für mich jetzt? Nicht selber gemacht.
Okay. Also ich bin immer überrascht, was für Parteien da hochkommen, von denen ich noch nie gehört habe. Also diesmal war es so, dass es zwei Parteien waren, von denen ich noch nie irgendwie gelesen habe. Und ich war Gott froh, dass ich nicht so viel Deckungsgleichheit mit den mit der AfD hatte. Die waren nicht auf dem letzten Platz, aber auf dem vorletzten, weil da sind ja wirklich Parteien bei, um denen ich mir nie Gedanken gemacht habe. Also das hast du noch nicht ausprobiert.
Nee, ich habe das nicht ausprobiert, aber ich kenne natürlich das Instrument und wir sehen ja auch im Vorfeld, werden wir ja auch gebeten, dann entsprechend dazu zu arbeiten und Vorschläge zu machen, wie die Partei dann auf diese oder jene Frage antworten soll. Und insofern weiß man natürlich irgendwie, was da passiert, aber meine Stimmabgabe, es wird ja jetzt nicht verwundern, ist halt auch ohne die Nutzung des Wahlomatens klar.
Ja, du hast ja 2023 noch vorgeschlagen, mit der CDU zusammenzuarbeiten als demokratisches Bündnis gegen die AfD. Wie stehst du denn heute dazu?
Ja, daran habe ich mich auch erinnert. Also damals habe ich ja gesagt, es wäre wichtig, dass alle demokratischen Kräfte eigentlich eine gemeinsame Strategie entwickeln im Umgang mit der AfD. Und zwar nicht nur sozusagen für die Frage, arbeitet man jetzt irgendwie zusammen oder arbeitet man nicht zusammen, sondern auch für die Frage, was steht eigentlich dahinter? Also warum lassen sich denn Menschen von so viel Hass und Hetze ansprechen und was ist bei denen passiert, ja, dass die glauben, dass das jetzt irgendwie sein muss, dass man mal alles anders machen muss und so. Das finde ich auch nach wie vor eigentlich richtig und wichtig und deswegen hat mich auch das Verhalten der Union im Bundestag wirklich entsetzt, also auch emotional entsetzt, weil wir eine starke konservative Partei brauchen, um den Faschismus in Deutschland wieder zurückzudrängen, der sich gerade irgendwie auf den Vormarsch macht. Und wir wissen aus der Politikwissenschaft sehr eindeutig, dass diese Strategie, die Friedrich Merz gefahren hat, eben auch immer wieder inhaltliche Positionen zu übernehmen oder sich denen zu sehr weit anzunähern, ja, dass das genau die falsche Strategie ist. Damit, man sagt immer, ne, dann wählen die Leute das Original, das klingt wie so eine Binsenweisheit, das ist aber wissenschaftlich belegt, dass es diesen Effekt gibt. Mhm. Und das treibt mich so um, dass ich denke, warum ist dieser Mann und warum ist die Union nicht dafür erreichbar, sich mal mit den wissenschaftlichen Fakten in diesen Themen anzufreunden, mal auf die historisch vergleichenden, international vergleichenden Untersuchungen zu gucken und nochmal zu überlegen, ob das jetzt wirklich so gut ist, was sie macht. Weil die AfD sich ja nun auch vorgenommen hat, die CDU zu zerstören. Das ist ja irgendwie...
Sagen sie
auch,
ja sehr
genau,
offen.
Sagen sie sehr offen. Und trotzdem ja, ist die CDU oder die Union, muss man ja insgesamt sagen, dem politischen Stalking der AfD erlegen. Und das finde ich richtig dramatisch.
Ich hatte diese Woche die Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU, zu sprechen. Bei N-Club fragt nach, was geht, den es auch hier im Ahoi-Radio-Programm und auch als Podcast zu hören gibt. Und hinterher waren sich im Grunde alle Zuschauerinnen und Zuschauer einig, was für ein fantastischer Typ. Naja, vielleicht die falsche Partei, aber der ist echt großartig. Hast du auch so ähnliche Gefühle? Weil ich sag mal, in dem N-Club-Publikum waren schon sehr viele vermutliche Grünen-Wählerinnen, die aber alle doch sehr schwärmerisch ihm entgegengetreten sind.
Ja, also ich bin jetzt nicht sein Schwarm.
Nein.
Er ist nicht meiner.
Politisch wollte ich das sagen.
Und politisch finde ich es natürlich beruhigend, dass es Menschen in der CDU gibt, die auch bereit sind, gegen den Mainstream der eigenen Partei eine Position einzunehmen, die viel näher an einem christlichen Menschenbild ist, die viel näher am Zusammenführen anstatt am Spalten ist und so. Da finde ich, ist das eine wichtige, ganz wichtige Funktion. Und ich bin dankbar für solche lauten Stimmen dann an der Stelle und hoffe, dass die in der Union wieder mehr Gewicht bekommen.
Daniel Günther hat mir auch erzählt, dass er 11.000 Euro netto im Monat bekommt und gar nicht weiß, was er mit mehr Geld machen würde. Also, dass er sich gut bezahlt fühlt und irgendwie gut zurechtkommt. Was würdest du denn mit mehr Geld als deinem aktuellen Einkommen machen? Wüsstest du das?
Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nicht gestellt. Also wahrscheinlich würde ich das ein oder andere Projekt noch mehr unterstützen. Und möglicherweise würde ich auch noch mal anders für meine drei Kinder Vorsorge treffen. Aber ich würde auch sagen, wir gehören zu den Privilegierten in dieser Gesellschaft. Wir werden gut bezahlt für das, was wir machen. Und das ist schon in Ordnung, das muss nicht mehr sein.
Wir wollen jetzt mal in die Medien gucken, zu unserer Presseschau, was so in dieser Woche so in den Zeitungen stand. Und da habe ich als ersten Punkt gefunden, dass die Zeit titelt: Schaust du nur lang genug hin, blickt das Plakat in dich hinein. Hamburg ist gepflastert mit Wahlplakaten, der Informationsgehalt quasi null. Was hast du dazu zu sagen? Das ist ja auch ein Anwurf an die Grünen. Jetzt könnte deine Verteidigungsrede kommen.
Ich mag unsere Kampagne so sehr. Also die Frage ist ja, was für eine Erwartung habe ich an so ein Wahlplakat? Ne? Ich glaube, das Grundrauschen dieser Plakate sorgt erstmal dafür, dass auch wirklich alle mitkriegen, okay, da passiert wieder was, da sind Wahlen, da sind unterschiedliche Parteien, die haben unterschiedliches Angebot und da stehen auch unterschiedliche Menschen zur Wahl. Und das finde ich wichtig. Und dieses, die Plakate alleine entscheiden keinen Wahlkampf, aber sie gehören mit dazu. Und wir beide sprechen jetzt drüber, also das leisten sie auf jeden Fall immer wieder, dass man drüber spricht. Und dass man,
aber tut es dir als Grüne nicht auch ein bisschen weh, dass so viel Papier am Straßenrand hängt und steht und die schönen Bäume nicht zu sehen sind?
Ja, dazu sage ich gleich noch was, aber lass mich noch einen anderen Satz sagen. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass sie auch uns in die Lage versetzen, über die Strategie oder über die Haltung sozusagen, mit der man einen Wahlkampf macht, auch zu sprechen. Und ich finde, bei unseren Wahlplakaten ist das sehr schön, ne? Katharina Fegebank, die tatsächlich für Herz und Verstand steht. Und Herz heißt nicht nur, wir haben alle lieb, sondern es heißt auch, sich ein Herz fassen, auch mutig sein, Dinge anzupacken und leidenschaftlich zu sein und trotzdem gute Politik in der Sache zu machen und nicht kopflos zu agieren. Ja? Mhm. Und das, finde ich, ist da sehr knackig auf den Punkt gebracht. Und ich mag auch, dass wir so mutig waren, eine Kampagne zu machen, in der wir unterschiedliche Seiten von uns zeigen. Weißt du, nicht einfach nur das ganz normale, klassisch gestellte Politikerfoto, das irgendwie jeder
was
hat.
Was war denn das Briefing? Das habe ich mich nicht ganz verstanden. Solltet ihr fröhlich und böse gucken oder ernst? Oder was war die Idee? Weil ich finde, da ist es nicht allen gelungen, irgendwie so zu gucken, dass ich sage, ach toll, wähle ich. Also bei dir ist es gelungen, darf ich so sagen. Aber wie sah das Briefing aus? Was hat dir der Fotograf gesagt?
Ja, wir haben einen ganz tollen Fotografen gehabt, der uns da ein bisschen durchgelotst hat und uns ja unterschiedliche Emotionen aus uns rausgekitzelt hat einfach. Ja. Und dann kannst du dir am Ende aus einer sehr breiten Range von Bildern aussuchen. Naja, es ging schon darum, zwei Gegensätze zu zeigen und natürlich eins eher so in die Richtung von, hey, lass Gesellschaft gemeinsam machen, ja, so und in der gewissen Herzlichkeit und eine Wärme und aber eben auch die, wie auf der anderen Seite, die Überlegtheit, das Smartsein, wie auch immer du das beschreiben willst sozusagen. Mhm. Das war schon die Grundlinie. Und dann konnten wir natürlich am Ende selber aussuchen, womit wir rausgehen wollen. Es sind auch sehr viele lustige Schnappschüsse entstanden. Da war ich auch nicht mutig genug, die aufs Plakat zu nehmen.
So, Beim nächsten Mal.
Aber du hast noch, wenn ich das noch sagen darf, du hattest ja gefragt, wie ist das sozusagen unter so einem ökologischen Gesichtspunkt, ne? Ich fände es schon spannend, wenn man sich darauf verständigen könnte, dass man vielleicht sagt, okay, eine gewisse Anzahl von Plakaten muss es auch nicht übersteigen. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum einzelne Kandidatinnen für einen Wahlkreis oder so 6.000 eigene Plakate brauchen. Mhm. Also ich glaube, ich habe 140. Mhm. So, ein bisschen was brauchst du ja auch, damit rumkommst sozusagen.
Ja.
Aber auch damit kann man guten Wahlkampf bestreiten und da kann man sich sicherlich insgesamt mal auf was Ressourcenschonenderes verständigen.
Nehmen wir uns vor. Wir haben über Briefwahl schon gesprochen. Nicht alle ziehen sich am Sonntag fein an, so wie wir, und gehen hin. Denn die Mopo schreibt, fast so viele wie bei Corona. Hamburg wählt per Brief. An zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen sollen die Hamburgerinnen und Hamburger an die Urnen gehen, um Bundestag und Bürgerschaft neu zu wählen. Viele machen es sich per Briefwahl bequemer. Hast du denn schon mal Briefwahl gemacht? Ich habe ja, also meine Sorge ist ja eigentlich nur, dass ich an dem ersten Sonntag, also in zwei Tagen, die Wahlscheine verwechsel. Ich habe die tatsächlich auf einem großen Tisch eins nach links und eins nach rechts gepackt und werde wahrscheinlich dreimal drauf gucken, dass ich nicht mit dem falschen Wahlschein zur Urne gehe.
Ja, guck, aber ich meine, selbst wenn das passiert, ist ja alles fußläufig gut erreichbar in Hamburg, dann machst du halt nochmal einen Schlenker zurück. Und lachst irgendwie über die Situation. Ich glaube, viele machen Briefwahl, weil sie nehmen sich das vor, sie wollen unbedingt wählen. Das ist so erstmal eine super Einstellung. Und
treffen
sozusagen Vorsorge dafür, damit ihnen nichts anderes in die Quere kommt. Und deswegen finde ich das eine gute Möglichkeit und finde ich auch nachvollziehbar bei zwei Wahlen hintereinander, dass das jetzt vielleicht auch deshalb nochmal so stark ist.
Ja, so, dann haben wir noch eine Schlagzeile auch wieder in der Mopo gefunden. Hamburgs bester Live-Club wird gerettet. Bis zu 100.000 Euro aus dem Sanierungsfonds wollen die Regierungsfraktionen SPD und Grüne für den barrierefreien Ausbau zur Verfügung stellen. Unter einer Bedingung: Barrierefreiheit und die Einigung auf einen langfristig moderaten Mietzins, schreibt die Mopo, wie ich schon gesagt habe. Also übel und gefährlich, wer es nicht kennt, du warst wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr unterwegs, ist im Hamburger Bunker.
Ich war letzten Dezember da.
Oh, ja, siehst du wohl?
Ja, wir haben Weihnachtsfeier da gemacht.
Ach, ja, guckst
an. Ja.
Übel und gefährlich. Und wie hast du es empfunden? Eher als übel oder eher als gefährlich? Du trinkst ja keinen Alkohol, insofern war es beides nicht wahrscheinlich. Ne?
Also es war insofern toll, weil ich nochmal gesehen habe, es war eine völlig andere Atmosphäre, als wenn man zum Konzert hingeht. Wie wandelbar eigentlich auch diese Räumlichkeiten sind. Das war eher so meine Erkenntnis an dem Abend. Aber ich finde das gut, dass wir dieses Instrument des Sanierungsfonds auch haben, um so wichtige Einrichtungen immer wieder zu unterstützen, sehr konkret an bestimmten Stellen, wo eben Probleme auftauchen. Ich finde, das ist sehr Politik, sehr hands-on. Und insofern freue ich mich über diese Initiative der Fraktionen.
Der Tourismus freut sich auch in Hamburg. Der boomt nämlich. Die Branche erreicht einen neuen Meilenstein. Bei der Auslastung der Hotels ist die Stadt bundesweit Spitze und sogar besser als Paris oder Wien, schreibt das Abendblatt. Wann hast du denn das letzte Mal in einem Hotel in Hamburg eigentlich gewohnt? Also ich muss sagen, ich mache das häufiger, weil ganz neue Hotels interessieren mich dann immer. Also ich habe zum Beispiel schon im Bunkerhotel gewohnt. Oder ist das für dich ein völlig abwegiger Gedanke?
Ich muss gerade echt nachdenken. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich selber schon mal übernachtet habe. Also andere Veranstaltungen, Konferenzen oder sowas natürlich dann schon. Und wir waren jetzt selber auf der Suche, weil wir Justizministerkonferenz hier in Hamburg haben 2026. Also insofern haben wir da nochmal viel angeguckt und auch viel Schönes gesehen. Aber selber habe ich, glaube ich, nicht übernachtet. Kann ich mich nicht erinnern.
Das heißt, du hast gar kein Lieblingshotel hier in Hamburg?
Nein.
Nee? Naja, gut. Sprechen wir hinterher nochmal drüber. Wir haben einen fünften Punkt noch gefunden für Großprojekt. Senat wird womöglich Teil der Alster trockenlegen. Es ist ein absolutes Mammutprojekt und die größte Investition, die Hamburg unter Bürgermeister Peter Tschentscher bislang getätigt hat. Die neue U-Bahn-Linie U5. Sie soll einmal auf 25 Kilometern Bramfeld im Osten mit den Arenen im Westen verbinden. Doch bis es soweit ist, wird es noch einige Jahre und viele Baustellen im gesamten Stadtgebiet brauchen. Dafür könnte sogar ein Teil der Außenalster trockengelegt werden, heißt es in der Mopo. Hört sich irgendwie total ungewöhnlich an, ne? Weil ich sag mal, die Alster ist ja schon ein bisschen das Herz der Stadt und dann wird die zubetoniert, damit da ein paar Betonmischer stehen.
Vorsicht, nee. Also, gemach.
Erklär mal.
Also, es ist doch so, erstmal wissen ja alle, dass die U5 da irgendwie drunter durch muss.
Ja.
Gleichzeitig, also ich weiß nicht, ich fahre jedenfalls extrem gerne U-Bahn. Es ist unfassbar praktisch. Und ich bin sehr dankbar vorherigen Generationen, dass sie solche Jahrhundertprojekte gemacht haben. Und deswegen finde ich es auch gut und richtig und wichtig, dass wir auch jetzt, und Anjes treibt es ja auch extrem voran, mein Kollege, der Verkehrssenator, dass wir uns auch solche Jahrhundertprojekte jetzt noch zutrauen und nicht Sorge haben, dass dann da irgendwo eine Baustelle entsteht und dass dann jemand meckert und man es deswegen nicht macht. So, also wir haben schon viele U-Bahnen gebaut, wir schaffen das, wir schaffen auch diese U-Bahn zu bauen und es wird jetzt ja sehr konkret geprüft, wie das dann nachher funktioniert. Also natürlich brauchst du, auch wenn du unterirdisch einen Tunnel bohrst, musst du irgendwo rauskommen und du brauchst eine Baustelleneinrichtung. Das ist bei jedem Großprojekt so. Und so ist es auch bei diesem. Und man wird jetzt sehr konkret und genau prüfen und natürlich auch die verschiedenen Schutzgüter sozusagen gegeneinander abwägen, ja, um zu schauen, wo das entstehen kann. Also es ist überhaupt nicht ausgemacht. Und wenn es Vorschläge gibt, auf welchen Flächen wir da sozusagen am besten die Bausteineinrichtungen machen können
Atlantik
in der Nähe, dann immer her
da
damit.
Oder?
Das ist jetzt ein sehr mutiger Vorschlag deinerseits.
Ja, aber da sind wir wieder bei Hotels.
Aber ich hab auch Anjes gesagt, ich bringe alle Vorschläge mit. Mal gucken.
Ja. Aber lustig fand ich ein bisschen, dass nicht Tierschützer oder Umweltschützer um die Ecke kamen und gesagt haben, da ist irgendwie ein seltener Frosch oder was auch immer, sondern als erstes haben die Segler geschimpft, dass sie sagen, nö, was soll das denn jetzt? Die Wasserfläche wird ja kleiner.
Aber das, also wie gesagt, ne, alles ungelegte Eier. Es wird jetzt alles ganz konkret und im Detail geprüft und die verschiedenen Dinge werden gegeneinander abgewogen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Das wird auch alles sozusagen am Ende sehr transparent dargelegt werden. Und wie gesagt, wir sind sogar noch in der Phase, wo man Vorschläge gerne machen kann. Nicht kirre machen lassen, alles wird gut.
Sehr schön, wir lassen uns auch nicht kirre machen, denn jetzt geht es um eine eindeutige Meinung.
Nice oder Scheiß?
Unsere Lieblingskategorie in diesem Gespräch. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt?
Ich habe ein Thema der Kinder mitgebracht aus der Schule meiner Tochter, weil die das nämlich schon scheiße finden, dass sie jetzt nicht mitentscheiden dürfen bei den Wahlen. Und die sind sowieso gerade so total oben auf, was so die Einforderungen ihrer Rechte angeht, haben gerade eine Unterschriftenliste gesammelt gemacht, ne, für mehr Sportunterricht in
Zum
der Schule. Dritte
wie
Klasse.
Wie alt sind deine
dritte
Kinder, denn, die das fordern? Wollen die mit 8 schon wählen? Oder?
Dritte Klasse, ja. Da sind die 8 Jahre alt und haben eine klare Vorstellung davon und sagen auch, ja, wir leben ja noch viel länger als ihr wahrscheinlich. Das hört man natürlich im ersten Moment gar nicht so gerne, aber sie haben einen Punkt. Und deswegen wollen wir auch mitentscheiden. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass uns immer noch nicht gut genug gelingt, Kinder in demokratische Prozesse einzubinden. Und sie wissen häufig sehr genau, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Das heißt, du möchtest das Wahlrecht ab 8 oder ist das jetzt ein bisschen überspitzt?
Das ist für mich Verhandlungssache. Ja. Ich glaube, es ist auf unterschiedlichen Ebenen Ansatz. Man kann ja sozusagen diese Selbstwirksamkeit, die damit entsteht, ne, dass ich mich irgendwie demokratisch beteilige, das ist, glaube ich, etwas, das wir ganz, ganz dringend stärken sollten.
Ja, und ab wie vielen Jahren sollte man wählen dürfen?
Also wenn du mich persönlich fragst, ja, dann würde ich sagen, also mit 12 kann man das locker entscheiden. Und ja, ich habe viele Kinder, ich habe viel Kinder in Jugendarbeit gemacht. Also natürlich können das genauso gut entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen, wie Erwachsene das auch entscheiden können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das als Gesellschaft weiter verhandeln.
Sehr schön. Wir verhandeln jetzt gar nichts mehr, denn ich muss mein Hemd noch bügeln für Sonntag. Liebe Anna, herzlichen Dank, dass du hier warst zum Gespräch und ich wünsche ein wunderbares Wahlwochenende. Nicht nur das eine, sondern auch das andere.
Ja, danke.
Du hast es ja zweimal tatsächlich. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.